Als Kain den Abel erschlug, begann die Geschichte der Menschheit.
Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge.
Als Kain den Abel erschlug, begann die Geschichte der Menschheit. Was eine Story, was ein erster Satz für die Geschichte der Menschheit, die eine sehr lange Reihe ist, würde ich sagen.
Wow.
Der Satz stammt von Thomas Niederreuter, deutscher Kaufmann, Maler und Schriftsteller. Und ich finde, dass dieser Satz, wenn man den wirklich auf die Menschheit dichtet, dann ist das ganz interessant, weil die Menschheit hat ja auch die Geschichte hat mehrere Parts, mehrere Arcs, wenn man so will.
Ja, könnte man so sagen.
Und mit
ja.
der Entwicklung, mit der technischen, religiösen, was weiß ich, kommen ja immer neue Geschichten dazu.
Ich verstehe, wo du damit hin wolltest.
Genau.
Und ich kann nur dazu sagen, wir haben uns nicht weiterentwickelt als von A erschlägt B. Irgendwie sind wir darauf hängen geblieben. Also das Theme der ganzen Geschichte ist irgendwie immer gleich geblieben.
Der ist immer der gleiche Plot-Twist. Ja, der Maxe hat es erahnt, er hat auch das Skript vor sich liegen, aber ihr habt es bestimmt auch schon gerochen. Heute geht es um Reihen, um größere Geschichten, die man schreiben kann. Vielleicht hört ihr es, ich klinge vielleicht ein bisschen nasal. Gerade ist meine Geschichte, dass ich etwas erkältet bin, aber das soll dem Ganzen hier keinen Abbruch tun. Genau, Maxe, heute geht es um Geschichten, um längere.
Ja.
Ja. Was erwartest du von dieser Folge?
Was die Zuhörer da draußen nicht wissen, wir machen Skripts zu unseren Folgen, ist jetzt keine Überraschung, aber manchmal fliegen wir so ein bisschen blind, indem wir uns einfach nur Notizen machen. Manchmal haben wir sehr ausgefeilte Skripts, wenn es um schwierigere Themen geht oder um komplexere Themen. Und manchmal haben wir so Skripts wie heute, wo ich meinen Teil stehen habe, aber beim Teil von Martin habe ich nichts stehen und muss mich überraschen lassen. Also wir sprechen heute über Buchreihen und zwar nicht nur übers Buchreihen, also an sich, sondern auch Buchreihen lesen. Ist das geil? Wartet man gerne auf einen zweiten, dritten, vierten, fünften Teil? Nimmt die Qualität da vielleicht immer ab? Das ist immer so das Gefühl, was ich habe. Wir sprechen übers Buchreihen schreiben. Wie geht man da eigentlich vor? Weil wenn du eine Reihe schreibst von 5, 6, 7 Büchern, dann muss da ja irgendwo auch eine Planung dahinter sein, normalerweise. Und da werde ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also wenn ihr da draußen plant, eine Buchreihe zu schreiben oder schon mit dem Gedanken gespielt habt, ich werde erzählen, wie ich bei den Polis-Chroniken vorgegangen bin und habe da auch 2, 3 Schreibtipps parat, die ihr euch aufschreiben oder merken könnt oder von mir abgucken könnt, um eure Buchreihe zum Erfolg zu machen. Und ganz sicher, Martin, ganz sicher, hundertprozentig sprechen wir in dieser Folge mindestens einmal über One Piece, eine Buchreihe, die seit fast 30 Jahren läuft.
Ja, ich habe auch vorhin, als ich den Rechner hochgefahren habe, habe ich mir schon gedacht, okay, wie bringen wir One Piece wieder unter? Also den Gedanken hatte
ich
auch
schon. Kein Problem diesmal. Kein Problem diesmal, ja. One Piece.
Da müsst ihr durch. Fangen wir mit dem Lesen an, weil ich glaube, viele von uns haben bisher mehr Buchreihen gelesen, als dass sie geschrieben haben. Wenn es andersrum ist, dann Respekt. Das mit dem Lesen habe ich hier durch das ganze Skript ein bisschen gewuselt. Also ich werde immer wieder Beispiele droppen. Aber wir fangen mal sehr allgemein an. Und ich würde sagen, ich stelle mal die Frage, ob wir gerne Reihen lesen oder ob alles immer in einem Band abgeschlossen werden muss. Und das sage ich einfach ganz salopp. Lege ich nicht so den Fokus drauf, sondern ich nehme es so, wie es kommt. Wenn ich ein Buch in der Hand habe und feststelle, ah ja, gegen Ende haben wir noch einen Cliffhanger oder so, die Story geht weiter, dann sage ich jetzt nicht, oh, ist ja eine Reihe, ist ja doof, mache ich nicht weiter, sondern dann hole ich mir halt den nächsten Band, wenn ich gecatcht bin. Bei Büchern ist das, finde ich, einfacher weiterzumachen oder halt irgendwie, weiß ich nicht, sage ich mal, den Moment zu akzeptieren als bei Mangas. Damit meine ich, dass ich lieber eine Manga-Reihe lese als einen Manga-Einzelband, der in sich abgeschlossen ist, weil Mangas nicht so viel Text erlauben und sich dadurch nicht die Zeit nehmen können, sag ich mal, Dinge zu erklären oder aufzubauen. Und oftmals kommen ja abgeschlossene Mangas immer so abrupt zu Ende vor. So, jetzt müssen wir Schluss machen, weil die Zeit nicht reicht. Da mag ich es nicht, so Einzelbände. Bei Büchern liegt mir die Welt offen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Wenn es eine Reihe wird und sich das eben so ergibt, dann klar, freue ich mich über die Reihe. Einzelbände lese ich aber auch sehr gerne.
Du hast bei Büchern einfach gefühlt mehr Fleisch am Knochen. Ne? Dadurch, dass du keine visuelle Komponente hast, hast du einfach mehr Text und da kannst du tendenziell in einem Buch mehr unterbringen als in einem Manga-Band, um es jetzt mal so ganz schief miteinander zu vergleichen. Jetzt habe ich aber eine Frage an dich. Hast du, wenn du ein Buch liest und du weißt, es ist eine Buchreihe von, sagen wir, 5 Büchern, gehst du da mit einer anderen Erwartungshaltung ran, als wenn es ein Einzelband ist oder ein einzelnes Buch?
Ich muss kurz überlegen, wie ich das beantworte, weil das kann man cool beantworten, weil sowas, so Reihen können nämlich richtig cool sein. Und ich habe es am liebsten, wenn ich die Reihe beginne und noch nicht weiß, wann Schluss ist. Das heißt, ich bin, oftmals hat man dann diese Erwartung, okay, bei Band 5 müssen sich die Dinge klären und dann schaut man schon immer zu weit nach vorne mit einer anderen Erwartungshaltung, als wenn man nicht weiß, was passieren wird. Das heißt, keine Ahnung, gehe ich nicht weiter darauf ein. Es macht schon was mit einem, wenn man weiß, wann Schluss ist. Deswegen habe ich es lieber, wenn ich es nicht weiß, dann erwischt es einen noch heftiger oder so, wenn da irgendwelche verrückten Sachen noch passieren. Aber ja, ich weiß nicht mehr, wie der Ausgang der Frage war, aber wenn ich weiß irgendwie, das ist cool, das hat 5 Teile, dann hole ich mir das vielleicht trotzdem, wenn ich halt Interesse an dem habe. Ja, so würde ich das jetzt stehen lassen oder beantworten.
Es spielt so ein bisschen rein in unsere, wir hatten ja mal eine Folge über unsere Erwartungen an Bücher und du hast oder man hat eine andere Erwartungshaltung an eine Buchreihe als an ein einzelnes Buch oder wenn man es vorher gar nicht weiß. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, keine Ahnung, du kannst das ganz gut vergleichen mit Filmen und Serien. Ne? Ein Film kann in sich abgeschlossen sein, 1,5-2 Stunden und eine Serie, keine Ahnung, wenn die 8 Folgen hat, eine Stunde hast du 8 Stunden und das ist ja dann das Vierfache. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich bei länger laufenden Reihen, ganz egal, ob das jetzt Bücher oder Mangas oder Serien oder Videospiele, ganz egal, ist, dass ich da mehr, wie soll ich sagen, mehr auf dem Teller habe, weil ich dann die Erwartungshaltung habe, okay, viele Sachen müssen jetzt noch nicht erklärt werden, die kommen vielleicht später zum Tragen und es wirkt dadurch, es hat dadurch mehr Fleisch am Knochen. Der Vorteil von einzelnen Büchern und Filmen ist halt einfach, du kannst eine kleinere Geschichte erzählen, wo der Fokus vielleicht auf den Charakteren liegt oder keine Ahnung, und die viel mehr mit der Thematik spielt. Ne, keine Ahnung, wenn du jetzt an so kammerspielartige Bücher denkst oder hier die Blumen für Algernon, da hatten wir auch mal eine Rezi zu, ne, um diesen Mann, der eigentlich dumm ist und dann durch ein wissenschaftliches Experiment klug wird und du verfolgst dieses Buch anhand seiner Tagebucheinträge und merkst, wie er immer schlauer wird. Das hätte auf einer Reihe wahrscheinlich nicht funktioniert, weil du dann einfach nur die Geschichte länger gezogen hättest. Das für solche Experimente oder für solche Sachen sind einzelne Bücher gut. Aber Reihen geben mir persönlich einfach mehr, weil ich das Gefühl habe, wenn was geil ist, dann ist mehr einfach mehr.
Ja, und es gibt ja auch unterschiedliche Reihen. Da habe ich mir auch Beispiele aufgeschrieben. Da kommen wir dann aber nachher dazu. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Ein Gedanken, während du erzählt hast, ist mir noch gekommen, was macht Folgendes mit dir? Wenn ich eine Buchreihe anfange, ich hole mir den ersten Teil und beim Büchern hole ich mir immer erstmal nur eins, wenn ich weiß, es ist eine Reihe. Bei Mangas passiert es mir, dass ich mir schon mal 1 bis 3 hole, wenn es interessant aussieht. Und nach dem ersten Band, wenn der mir nicht gefällt, ne, aber ich irgendwas rausziehe, was interessant irgendwie ist, versuche ich den zweiten auch nochmal. Aber bei Büchern, wenn mir der erste Band der Reihe nicht gefällt, dann habe ich damit abgeschlossen. Gut, damit spielt jetzt natürlich rein. So ein Manga-Band ist schneller gelesen als halt ein Buch der Reihe. Aber ja, ne, jetzt hast du es gehört, was macht es mit dir?
Ja, ich kann das schon verstehen. Du hast das schon ganz richtig gesagt. Also dadurch, dass ich persönlich eh nicht so wahnsinnig viele klassische Bücher lese, sondern fast nur ausschließlich Mangas und Comics. Bei Mangas kaufe ich mir meistens auch den ersten Band. Ich habe mir tatsächlich, wir waren die Woche bei uns im Ultra Comics in Nürnberg, Grüße gehen raus. Die haben mich in letzter Zeit fast jede Woche gesehen. Und da hat mich auch eine Manga-Reihe angesprochen, die habe ich da schon öfter liegen sehen und dachte mir, ja komm, jetzt nimmst du den ersten Band mal mit. Und der erste Band war okay. Ich wusste aber, dass ich es nicht weiterlese, weil es mich nicht so gecatcht hat. Das ist für mich dann in Ordnung. Also ich verstehe das, dass man auch mal die ersten drei kauft. Das würde mir vielleicht so gehen bei Reihen, wo ich weiß, dass die gut sind, ne, wo du es empfohlen hast oder wo ich einfach weiß, okay, das ist ein Name, das ist ein Titel. Da kann ich mir die ersten drei bedenkenlos kaufen, weil ich schon erahnen kann, dass mir das taugend wird. Da mache ich das auch. Ansonsten bleibe ich aber bei einem Band. Und bei Büchern, ja, dadurch, dass ich kaum Bücher lese, würde ich wahrscheinlich auch nur den ersten Band erstmal kaufen und dann gucken, wie es mir taugt und dann weitergehen, weil das Zeitinvestment einfach viel, viel höher ist als bei einem Manga oder bei einem Comic.
Bei Claymore hast du dir doch auch gleich irgendwie für 130 die Powerbox gekauft.
Das stimmt, da haben wir auch mal eine Rezi zu gemacht. Ja, bei Claymore, das ist, glaube ich, eine Ausnahme dahingehend, dass es A immer in einem Atemzug mit Berserk genannt wird, was ja Leute, die unser Podcast verfolgen, wissen, dass wir große Fans sind. Und das ist nicht umsonst der König des Dark Fantasy. Und weil es diese Box mit den englischen Mangas, das ist wirklich so ein, das ist zwar nur Pappe, aber es ist wie so ein Schrank, kannst du wie so einen Schrank aufmachen. Da habe ich für gezahlt 130 Euro und runtergebrochen auf, lass mich lügen, ich weiß nicht, wie viele Mangas da drin sind, an die 30, war das halt einfach ein ziemlich guter Schnapper und da habe ich dann zugeschlagen. Aber das sind dann schon wirklich so Ausnahmedinger. Und bei Claymore habe ich jetzt auch die ersten 3, 4, 5 gelesen. Mein Manga-Stapel ist riesig, Martin, vor allem dadurch, dass wir immer noch Rezensionsmangas haben, die wir doch lesen.
Ja, bei mir liegt das Zeug kreuz und quer in der ganzen Wohnung, so viel ist es mittlerweile.
Ja, bei mir liegt das alles auf einem Stapel und ich weiß noch, so im Anfang März, also so vor rund 8 Wochen, war der Stapel von der Eva einfach größer als meiner, weil ich alles weggelesen habe und ich sage noch, haha, guck mal, dein Stapel ist größer als meiner, weil es sonst nie der Fall ist. Und dann haben wir auf einmal Rezensionsexemplar bekommen, ganz viele. Und jetzt muss ich da erstmal alles weglesen. Oder, was heißt muss, ich freue mich drauf. Deswegen bin ich bei Claymore noch nicht weitergekommen, aber da war es einfach ein ziemlich gutes Schnäppchen. Punkt.
Vom Lesen würde ich sagen, stellen wir uns jetzt erstmal die Frage, warum man Reihen schreibt. Und du hast ja eine Reihe, du bist der von uns, der die Reihe geschrieben hat, deswegen würde ich die Frage an dich geben. Warum hast du das gemacht?
Boah, ich glaube, initial war es gar nicht der Plan, eine Reihe zu schreiben. Also als ich angefangen habe 2019, weiß ich nicht, habe ich halt Gelbauge angefangen und wollte erstmal so das Wasser testen. Du fängst halt einfach an zu schreiben. Und da habe ich mich auch mit Schreibtechnik und so überhaupt nicht auseinandergesetzt. Das kam dann immer erst so nach und nach, wie halt jeder von uns, ne, der schreibt, anfängt. Also erstmal anfangen und dann gucken, wie es weitergeht. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mein Hirn noch viel mehr Sachen hat, die es in diese Welt unterbringen kann, in die Welt vom Ödland oder von Polis. Und dann habe ich halt einfach immer weitergedacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt eine Reihe schreiben wollte, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt, okay, ich schreibe jetzt eine Reihe bis Teil 64, ist mir wurscht, sondern es kamen immer mehr Geschichten, immer mehr Ideen in meinem Kopf dazu. Und es ist jetzt mittlerweile so weit gediehen, dass ich diese erste Trilogie, die jetzt draußen ist, sozusagen als, wie soll ich sagen, Vorbereitung sehe, damit ich jetzt richtig anfangen kann, damit zu spielen, weil ich das Gefühl habe, jetzt habe ich erstmal etabliert, wo, wie, was, wann, was passiert ist. Und jetzt kann ich anfangen, eine einzigartige Geschichte, einzigartig in Anführungszeichen, zu erzählen, weil ich jetzt ein Fundament habe, das sonst niemand hat. Und jetzt kann ich anfangen, darauf aufzubauen. Und daraus ist es einfach weitergegangen.
Ich überlege gerade, wie ich meinen nächsten Kommentar formuliere, weil das klingt ja für mich so, wie, weil es auch Fantasy ist, dass du halt viel Futter einfach hast, ne? So eine Fantasy-Welt, die erlaubt sehr viel. Du hast 1000 Charaktere und jeder Charakter hat seine Vergangenheit etc. Es gibt ja aber auch Thriller rein. Und ja, da sind es dann halt die Ermittler, würde ich sagen, die viel zu erzählen haben. Da kommt man dann, glaube ich, auch gleich zu den Herangehensweisen. Und ich glaube, bei so einem Ermittler schreibt man, warum schreibt man eine Thriller-Reihe? Glaubst du, das machen die Autoren, weil sie denken, dass sie halt viele verrückte Ideen haben und die halt irgendwie in diese Reihe packen? Oder sind das dann doch denn ihre Ermittler, die diese Reihe erlauben?
Also ich glaube, bei so Thriller- oder Krimi-Reihen sind es dann schon die Ermittler oder die Figuren, weil du musst dir jetzt keine komplett neue Welt ausdenken oder irgendwelche Völker oder sowas, sondern du kannst Thriller und Krimis relativ bequem in unserer Welt spielen lassen, mit unseren Regeln. Und wenn du halt irgendwie einen coolen Ermittler hast oder, keine Ahnung, in Thrillern sind ja auch mal Psychologen die Hauptfiguren und sowas, wenn die Figuren dir als Autor oder als Autorin vielleicht viel geben, dass du denkst, boah, ich will mit der Figur noch das und das machen oder ich habe noch so und so einen Fall im Kopf, es wäre doch cool, wenn der Täter dies und das machen würde, dann glaube ich schon, dass du relativ einfach so eine, ich will jetzt nicht sagen Monster der Woche, wie es bei Fernsehserien ist, sondern halt relativ einfach eine Reihe erstellen kannst, ohne dass das jetzt auf was Größeres hinausläuft, also keinen übergeordneten roten Faden hat oder so. Oder vielleicht so einen losen übergeordneten roten Faden wie bei Monk oder so.
Ja, und wenn man das macht, egal ob jetzt Fantasy oder Thriller oder Sci-Fi, blablabla, da gibt es die Regeln, ne? Sachen, auf die man achten muss. Worauf hast du geachtet, als du deine Polis-Chroniken geschrieben hast?
Worauf habe ich geachtet? Dass es in sich logisch ist. Also es war ja, Gelbauge war gar nicht als mehr als ein Band gedacht. Also späterhin dann schon, als ich so beim zweiten Drittel angekommen bin, dachte ich mir schon, ja, da könntest du schon noch mehr machen und du hast schon noch Ideen im Kopf. Ich habe Gelbauge aber weitestgehend so geschrieben, dass man es theoretisch als ein Band lesen kann und kann dann sagen, okay, ich habe genug, passt jetzt. Dann bleiben zwar Sachen, Fragen offen, aber man kann es relativ gut zur Seite legen, glaube ich. Ich glaube einfach, dass wenn man reinschreibt, muss man sich im Vorhinein klar sein, wie die Reihe ungefähr aussehen soll. Also will man so ein episodisches Erzählen haben, wie jetzt eben mit den Thriller und Krimis. Ne? Ich habe Detective Schneider und der Detective Schneider erlebt in jedem Band einen neuen Fall. Dann kannst du ja im Prinzip x Bücher schreiben, solange du Ideen hast. Das ist überhaupt gar kein Problem. Oder willst du eben eine große zusammenhängende Story erzählen, wie zum Beispiel das Rad der Zeit oder der Herr der Ringe oder One Piece, dann musst du ein Stück weit schon vorausdenken und planen, glaube ich, um die Geschichte, wie soll ich sagen, kohärent zu erzählen, damit dir keine Fehler passieren oder du dir nicht selbst widersprichst, was immer schwieriger wird, je größer die Reihe wird. Und ich glaube, da ab einer gewissen Größe muss man sich da auf Kompromisse einstellen, wo man sich dann denkt, ah fuck, in Band 2 habe ich dies und das geschrieben, das war jetzt irgendwie blöd, na gut, jetzt muss ich das irgendwie so und so darum schippern. Ich glaube, da kommt man irgendwann nicht drum rum. Aber man sollte sich auf jeden Fall Gedanken machen, wie man eine Reihe schreiben will und worauf man hinaus will. So.
Ich habe mir mal ein paar Beispiele aufgeschrieben von Reihen, die wir durchgehen können, weil die eben entweder Episoden erzählen oder eine große Story haben, wo nach und nach halt irgendwelche Sachen passieren. Und ich habe mir mal eine Krimi-Reihe rausgesucht, die ich sehr schätzen gelernt habe, und zwar von Oscar de Muriel, habt ihr bestimmt auch schon ein paar Mal hier jetzt gehört. Und zwar der McRae und der Fry, die zusammen ermitteln. Der eine ist abergläubisch, der andere ist mehr so der Wissenschaftliche. Und da geht es ja darum, der rote Faden, der sich durch die Geschichten zieht, ist, dass von McRae die Schwester in der Nervenheilanstalt sitzt und man weiß eben nicht, was damals in so einer Nacht tatsächlich passiert ist und warum sie sozusagen verrückt wurde. Und im letzten Band klärt sich das dann logischerweise auf und die sammeln halt immer so wir als Leser kriegen in jedem Buch immer ein paar Brotkrumen, aber tatsächlich dreht sich nicht jedes Buch um die Schwester, sondern es sind ja Ermittler, die in Fällen ermitteln. Und das ist ja dann sozusagen dieses Episodenhafte, auch dieses Monk-mäßige, wo in der Serie es dann auch immer wieder Folgen gibt, die dann speziell sich darum drehen, wer hat dem Monk seine Frau damals umgebracht. Aber tatsächlich ist ja jede Monk-Folge einfach ein neuer Fall. Das sind jetzt zwei Beispiele für diese Episoden. Oder ich glaube, Supernatural ist ja auch sowas, wo die doch irgendwie gegen den Teufel kämpfen, was weiß ich. Aber jede Folge gibt dir theoretisch ein neues Monster. Dann haben wir Beispiele wie Tribute von Panem, das ja auch als Trilogie angefangen hat. Und im ersten Buch geht es hier darum, wirklich nur um dieses Spiel hauptsächlich. Dieses Spiel ist im Fokus, was die, nicht schon Jennifer Lawrence, sondern wie heißt sie?
Katniss Everdeen.
Ja, genau, die muss da gewinnen und wir sehen, naja, so läuft das in dieser Welt. Und erst ganz zum Schluss wird klar, hier passiert noch mehr. Ganz zum Schluss trifft sie die Entscheidung irgendwie, wir müssen dieses System zerschlagen. Und dann geht es in Teil 2 zwar schon immer noch um die Spiele, aber die Motivation der Story ist eine ganz andere.
Ja. Das ist auch ein gutes Beispiel, dass wenn man eine Trilogie oder eine Quadrilogie oder eine Reihe, ich würde sagen, wir nennen das in der Folge einfach Reihe, selbst wenn wir Trilogien meinen, das ist halt so als Überbegriff, dass wenn du eine Buchreihe hast, die eben nicht so episodisch erzählt ist, wie ein Monk oder so, dass das von Buch zu Buch eskalieren muss. Also, dass es quasi immer größer wird. Aber das habe ich mir als Extrapunkt aufgeschrieben. Das ist jetzt nur ein kleiner Teaser. Auf die Eskalation kommen wir später noch zu sprechen. Aber das hat die Tribute von Panem, die Susan Collins heißt sie, glaube ich, die hat das schon ganz richtig gemacht. Die hat das ziemlich gut gemacht, dass man halt denkt, okay, das erste Buch sind nur diese Hungerspiele. Und dann zum Schluss heißt es, ja, jetzt stürzen wir das System. Und du denkst dir, okay, cool, ich will mehr wissen.
Bist du beeindruckt, wie ich hier mit den Beispielen ankomme und mit ihnen jongliere?
Ja, ich habe jetzt gerade überlegt vorhin, ob ich noch was zu diesen, diesen Monk-artigen Geschichten sage. Wenn man sowas schreibt wie mit einem Ermittler und man hat so einen übergeordneten roten Faden wie bei den Oscar de Muriel-Büchern bei dieser Reihe, dann muss man halt darauf achten, dass da immer so kleine Brotgruben fallen gelassen werden, damit die Leser erinnert werden, oh ja, da ist ja was mit der Frau vom Monk, da ist ja was mit der Schwester, die verrückt geworden ist. Und das ist dann wie so eine Art Klammer, so eine narrative Klammer um diese ganze Reihe. Und da muss man halt aufpassen, dass man die Leute nicht enttäuscht. Wer uns verfolgt, weiß, dass du enttäuscht warst, wie der Monk tatsächlich auf den Fall seiner Frau aufmerksam geworden ist, nämlich weil er das Geschenk seiner Frau, das war seine Frau, glaube ich, nie aufgemacht hat. Und das steht halt daheim und das war halt so ein billiger Twist sozusagen, zu sagen, ah ja, hier ist noch ein Hinweis, du hast sie nur einfach nicht, du hast das Geschenk nicht aufgemacht. Da musst du halt aufpassen, dass das halt zusammenhängt bleibt. Das ist ein bisschen wie bei so Videospielen, wie, keine Ahnung, Witcher 3 oder so Open-World-Spielen, wo du einen roten Faden hast für eine große Geschichte und die muss interessant genug sein, aber auch gleichzeitig in Anführungszeichen egal genug, sodass du in die Welt eintauchen kannst und diese ganzen Nebengeschichten erleben kannst. So ist es im Prinzip bei so Monk-artigen Krimi- und Thrillereien.
Um das von vorhin nochmal aufzugreifen mit den Erwartungen an Geschichten, ich glaube, Oscar de Muriel, die Stories waren nach 7 Büchern vorbei. Und ich habe nicht gecheckt, dass das 7. Buch das letzte ist und habe das dann quasi beim Lesen erst verstanden. Und dann trifft dich das auch viel mehr, dann berührt dich das auch viel mehr, dieser Abschied. Also wie wenn du das Buch in die Hand nimmst und du denkst, ja, danach ist eh vorbei. Naja, jetzt klärt sich ja sozusagen nur noch alles auf.
Ja.
Ja.
Was wie in dem Meme mit dem, oh Gott, wie heißt der aus Avatar, wo er die Schriftrolle guckt und sagt, where's the rest of it?
Ja, genau.
Guckst du da dein Buch, aber da ist nichts mehr.
Ja, genau so war es. Ein Beispiel habe ich noch, was in die Richtung Tribute von Panem geht, ist zum Beispiel Maze Runner, was ich sehr liebe. Und da geht es ja auch am Anfang der Geschichte nur um dieses Labyrinth. Wie kommen die aus dem Labyrinth? Und dann geht es im zweiten Teil nicht um das nächste Labyrinth, sondern die sind dann draußen und dann ergibt sich eine viel größere Welt plötzlich. Und ja. Ja, dann geht es halt auch wieder um andere Sachen in dem Buch.
Das ist im Prinzip eine ähnliche Variante wie Tribute von Panem. Es geht erstmal um ein Kernstück und dann stellt sich raus, dass dieses eine Kernstück einfach nur ein Puzzleteil von ganz vielen ist.
Und dann gibt es aber Reihen, die nicht zu den Beispielen passen, die wir schon besprochen haben. Zum Beispiel die Redwall-Reihe, die ich auch sehr lieben gelernt habe. Und da steht ja übergeordnet, sage ich mal, diese Abtei namens Redwall, wo die Tiere drin leben. Und in den Büchern passiert nicht alles in dieser Abtei. Im ersten Buch wird zum Beispiel diese Abtei angegriffen und wird verteidigt. Im zweiten Buch gehen wir in die Vergangenheit und erleben ein Abenteuer unabhängig von dieser Abtei. Okay. Im dritten Teil wird eine andere Figur, die in dieser Welt der Abtei lebt, aufgegriffen. Im vierten Teil geht es dann da weiter, wo der erste aufgehört hat und so. Das sind halt so quasi Geschichten in dieser Welt, die aber sozusagen nicht nach nicht von A nach B führen, sondern man kriegt sozusagen einfach nur immer neue Informationen, was da halt so passiert in dieser Welt um Redwall. Aber da fällt mir kein Überbegriff für ein.
Das ist halt mehr so eine, du hast, wie soll ich sagen, eine Welt, und in der spielen Bücher zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, ich überlege gerade, ob mir was einfällt, aber im Prinzip sind manche Bücher dann halt einfach nur eine Rückblende. Das ist halt einfach ein großer Zeitstrahl, wo bestimmte Geschichten zu bestimmten Zeitpunkten spielt. Das kann halt, ja, finde ich das cool, weil ich sowas auch, sowas ähnliches plane für die Polis-Chroniken, also mit so Spin-Off-Büchern zu bestimmten Zeiten mit bestimmten Figuren. Da gibt es keinen übergeordneten Begriff des Spiels. Das sind halt unterschiedliche Teile, die in unterschiedlichen Zeiten dieser Zeitlinie von Redwall spielen.
Und jetzt habe ich keine Beispiele mehr.
Das kann halt verwirrend sein, ne? Wenn du irgendwie Redwall liest. Ich weiß nicht, ob das eine Nummerierung hat oder sowas.
Theoretisch, aber ich glaube, der Kollege, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, Brian Jacques, ich glaube, der hat es schon so geschrieben, dass du tatsächlich jedes unabhängig von den anderen lesen kannst.
Hm. Ja, das ist dann ist es wurscht, weil ich mir gerade gedacht habe, so, hey, wenn dir irgendein Redwall-Buch in die Hand fällt und du denkst, das ist cool, und dann lest du den nächsten Teil und dann spielt der 100 Jahre zuvor, jetzt mal so in die Tüte gesprochen. Aber gut, wenn jedes für sich lesbar ist, ist es auch cool. Dann hat er halt einfach eine Welt, wo er sich denkt, okay, jetzt will ich aber eine Geschichte vor 100 Jahren erzählen, jetzt will ich eine Geschichte erzählen, die spielt 100 Jahre später. Das ist cool, wenn du so einen Spielplatz hast als Autor oder als Autorin, wo du halt einfach dich im Arsch draufsetzen kannst, wo du willst, und kriegst irgendwie eine Geschichte raus. Das ist geil.
Mit den Beispielen ist jetzt für den Moment vorbei. Wir kommen zu den Tipps, die wir euch geben können, wenn ihr eine Reihe schreibt. Und ich glaube, der Maxe kann hier jetzt auch aus eigener Erfahrung viel sagen. Deswegen würde ich dir das Wort übergeben.
Heißt das, ich muss jetzt ganz lange sprechen?
Du musst jetzt ganz lange sprechen, während ich da sitze und Tee trinke.
Du kannst aber zwischendrin vielleicht zu den einzelnen Schreibtipps auch eine... Also ich habe 3 Stück an der Zahl. 2 sind die, die ich mir quasi selbst angeeignet habe, von denen ich aber glaube, dass sie von unterschiedlichen Autorinnen und Autorinnen auch angewendet werden. Anders kann ich mir nicht erklären. Es ist also mehr so eine, wie soll ich sagen, eine Kulmination dessen, was ich mir erarbeitet habe. Und der 3. Schreibtipp ist eigentlich was Allgemeines, was man aber bei Buchreihen ganz besonders beachten muss. Und Disclaimer noch an alle, die die Polis-Chroniken noch lesen wollen. Ich werde jetzt hier natürlich spoilern müssen, wenn ich über die Struktur rede. Also wenn ihr die Polis-Chroniken noch lesen wollt, dann springt 15, 20 Minuten weiter. Weiß ich noch nicht, wie lange ich jetzt hier quatsche. Weil ich meine eigenen Bücher spoilern muss, wenn ich über die Struktur rede. Also, der Schreibtipp 1, das habe ich mir selbst so ein bisschen erarbeitet, und ich weiß nicht, ob es dafür einen Begriff gibt. Ich nenne es die Brotkrumen-Methode. Das ist das, was ich mir selbst angeeignet habe. Und zwar, als ich die Polis-Chroniken geschrieben habe, dann habe ich mir immer bestimmte Brotkrumen liegen lassen, also bestimmte Informationen oder eine Beschreibung oder was auch immer, die ich dann später wieder aufhebe. Also ich komme zurück und erinnere mich, ah ja, da war ja was, und nutze das quasi, um damit weiterzugehen. Oder dieser Brotgruben bleibt halt einfach liegen, dann ist es nicht mehr als, keine Ahnung, dass die Welt wird da in dem Nebensatz ausgearbeitet oder die Charaktere werden ausgearbeitet. Der Vorteil von dieser Brotgruben-Methode ist, dass du A, entweder frühes Foreshadowing hast, weil du halt dir was fallen lässt, was du später wieder aufgreifst, wo die Leute dann denken, boah, das hat da in Band 1 schon war da schon was, das habe ich ja gar nicht, ist mir gar nicht aufgefallen, und dann in Band 2 wird es auf einmal wichtig. Dann sieht es aus, als hättest du ein ganz großes Gehirn als Autor oder als Autorin. Oder aber, wie ich eben gesagt habe, es bleibt liegen, und dann ist es halt einfach eine Randnotiz für die Welt oder für den Charakter. Man kann sich da aber auch ganz leicht Eier legen. Also ich gebe euch ein Beispiel, wo ich es gut gemacht habe, und ich gebe euch ein Beispiel, wo ich es nicht gut gemacht habe. Und zwar schrieb ich in Gelbauge, dass Dianetta, die Regentin, vor einem wichtigen Tag geht sie nochmal in die Stadt runter zum gemeinen Volk und wandelt zwischen den gemeinen Leuten und guckt sich die Stadt an, weil sie nie als Regentin nie in die Gelegenheit kommt, das einfach zu tun. Und ihr wird auch davon abgeraten, sie verhüllt sich ein bisschen und geht halt da runter und guckt sich halt die Stadt aus den Augen der Bürger an. Und da kommt sie an den Turm der Zwielichttreiber, Das ist so eine religiöse Vereinigung. Und dieser Turm hat wie so eine Art Mauer, die sich wie so Flügel von diesem Turm abspreizen. Und an dieser Mauer entdeckt sie ein kleines Piktogramm. Also da ist was eingeritzt, und zwar das Antlitz einer Eule. Und die Dianetta denkt sich noch, was ist denn das? Ist das Vandalismus? Was soll das? Ne, habe ich einfach in so einem Nebensatz abgearbeitet und habe das als Vandalismus abgetan. Und im zweiten Band, in Seidenfinger, greife ich dann die Kindermär der Strigidae auf. Das ist wie so eine Art geheime Gilde, die einem alle Wünsche erfüllen können soll. Und Rin weiß, dass es die gibt, der war bei denen schon und geht da wieder hin. Und diese Strigidae, das ist der lateinische Begriff für Eule, die findet man nämlich genau da, wo dieses Eulenpiktogramm war. Und da haben mir schon Leute zurückgeschrieben, so von wegen, das ist mir im ersten Band gar nicht aufgefallen, dass da ja schon ein Hinweis auf die Strigidae kommt, obwohl die noch gar nicht in dem Band vorkommen. Und da habe ich es gut gemacht. Ne? Das habe ich mir schon überlegt, dass es da halt so eine geheime Gilde gibt, und dann habe ich halt wie so einen kleinen Verweis da eingebaut. Und das habe ich gut gemacht, das war ein Brotkrumen. Hätte ich das nicht weiter aufgegriffen, wäre da halt einfach Vandalismus und die Leser würden wissen und die Leserin, okay, in so riesigen Städten wie Polis gibt es offensichtlich Vandalismus. Und dann wäre es auch in Ordnung gewesen.
Ich will noch was sagen, und zwar, ich weiß gar nicht, ob man das auch als Brotkrumen oder Foreshadowing bezeichnen kann, aber man merkt sehr schnell, dass der Bartholomäus und der Rin flirten.
Ja.
War das auch einer deiner Brotkrumen?
Nee, also das war so ein, also ich hatte ja nie geplant, irgendwie eine Love Story einzubauen, weil das einfach nicht mein Fokus war. Aber irgendwie habe ich beim Schreiben dann das Gefühl gehabt, dass die beiden Figuren sich irgendwie annähern. Das ist, glaube ich, einfach passiert beim Schreiben, dass die beiden sich einfach gut verstehen und dass da so ein bisschen geflirtet wird. Das ist mir, glaube ich, einfach so passiert. Und dann hat sich so eine Love Story entwickelt.
Weil das war nämlich eine der Stellen, von Anfang an, finde ich, ist das relativ klar, was da zwischen den beiden abgeht. Hier mit dem ersten Satz meine ich schon, dass ich mir dachte, so, da passiert noch was.
Ja. Ich glaube, das ist dieses Typische, wovon AutorInnen immer reden, ist dieses, die Figuren machen sich selbstständig. Ich glaube, das war so ein Moment bei mir. Ah, ja. Das habe ich tatsächlich nicht beabsichtigt. Aber ich habe es dann genommen, wie es kommt, und dachte, ja, ist doch irgendwie nett.
Mhm.
Man kann sich bei der Brotkrumen-Methode, kann man aber auch auf gut Deutsch reinscheißen. Das ist mir auch passiert. Ich weiß gar nicht, ob es in der Version, also in der Self-Publishing-Version von TBR, ob es da noch drin ist, müsste ich jetzt nachgucken. Aber am Anfang, bei der ersten Ratssitzung in Kapitel 2, sagt Andros Ramirez, dass die Grenzschützer an den grauen Revieren, an den Grenzen gegen jemanden kämpfen. Und damals habe ich mir das wahrscheinlich dahingeschrieben, weil ich dachte, oh ja, die kämpfen gegen jemanden, dann kann ich die irgendwie später noch reinbringen, wenn ich sie brauche. Und beim erneuten Drüberlesen, oder irgendjemand hat mich darauf aufmerksam gemacht, hat gesagt, hallo, gegen wen kämpfen die da? Und ich dachte mir so, warum kämpfen die da? Es gibt doch eigentlich erstmal sonst niemanden da draußen, außer die Leute in Polis oder im Ödland. Wer ist das? Was habe ich da gemacht? Und das ist jetzt so, das wäre jetzt so ein, wie soll ich sagen, so ein Brotkrumen, der eigentlich nicht gut ist, weil ich erstmal erklären müsste, gegen wen die da eigentlich kämpfen, aber ich habe keine Erklärung dafür. Es ergibt keinen Sinn. Man kann also sich mit den Brotkrumen auch ganz schön auf den Hosenboden setzen.
Wobei ich das jetzt gar nicht so schlimm finde, weil in so einer Welt passiert ja was und dann pöbeln halt irgendwelche an der Grenze und die wissen nicht wer. Das ist halt quasi ein Tagesordnungspunkt, den die abarbeiten, hätte ich gesagt. Deswegen ist es gar kein allzu großes Ei, außer es wäre das Thema der Sitzung gewesen.
Nee, das wird tatsächlich nur in unserem Nebensatz erwähnt. Aber es ist schon bewusst so, dass es erstmal keine anderen Völker quasi im Ödland gibt. Ich lasse mir offen, ob ich da nicht irgendwann mal noch andere Völker einführe. Es wird ja auch davon gesprochen, dass es Leute jenseits des Flusses gibt und so. Aber das war dann so ein Moment, wo ich dachte, warum zur Hölle hast du da geschrieben, dass sie gegen irgendjemanden kämpfen? Das ergibt in deinem Kopf überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, den meisten wird es gar nicht auffallen. Aber das ist so ein Aspekt, wo ich mir dachte, nee, das ist jetzt nicht gut gemacht.
Aber jetzt pass auf, jetzt bringe ich One Piece ins Spiel, weil weißt du, woran mich das gerade erinnert?
Bitte.
Hä?
Ja, sag.
Das erinnert mich an die, oh Gott, wie heißt die Zusammenkunft aller Könige?
Die Reverie.
Ja, genau. Und da gibt es nämlich auch immer Rückblicke und dann sagt immer irgendjemand was und dann werden diese Brotkrumen einfach verteilt, immer so ein, zwei Sätze, wo du nur die halbe Information kriegst und dann bist du wieder raus aus dem Moment. Genau, das macht One Piece mittlerweile sehr oft und sehr gerne.
Das finde ich allerdings ganz geil. Ich hatte neulich den Gedanken auch, ich kann dir nicht mehr sagen, in welchem Zusammenhang oder bei was ich gelesen oder gesehen habe, aber ich finde es ganz geil, ganz allgemein, ob Reihe, wahrscheinlich funktioniert es besser bei Reihen als bei Einzelbänden, aber egal, wenn bestimmte Informationen einfach im Dunkeln gelassen werden, so dass du denkst, okay, da draußen ist noch mehr. Da gibt es noch mehr, aber es wird nicht weiter darauf eingegangen und muss es auch gar nicht. Aber das suggeriert dir, dass diese Geschichte oder diese Welt noch viel größer ist als das, was du gerade erlebst. Das, was du jetzt gerade siehst oder liest, ist nur ein Lichtblick dessen, was da halt gerade passiert, wo dieses Buch halt ansetzt, was es halt zeigt. Aber es gibt da noch mehr. Deswegen finde ich es ganz geil, bewusst einfach Sachen auch offen zu lassen. Jetzt nichts total Großes, klar, aber halt solche, ne, wie du jetzt eben das Beispiel genannt hast bei One Piece, dass da Königreiche oder irgendwelche Könige und Königinnen was sagen, wo aber nicht weiter drauf eingegangen wird, obwohl es vielleicht interessant wäre.
Das war gut. Hier habe ich jetzt keine weiteren Fragen zu, aber vielleicht hast du noch einen weiteren Trip für uns.
Ich habe noch einen weiteren Trip. Den nächsten Tipp, den habe ich mir tatsächlich auch selbst erarbeitet, habe dann aber festgestellt, dass das wohl so ein Ding ist, was Autoren und Autorinnen gerne machen. Und zwar nennt sich das Backwards Engineering, also quasi das Zurück-Zusammen. Wie nennt man das denn, Martin?
Deduktion nennt man das bei Sherlock, der rückwärts denkt, der das Ergebnis sieht und halt ableitet, wie es passiert ist, wie es dahin geführt hat.
In seine Einzelteile zerlegen. Also Backwards Engineering kommt aus dem Engineering, wo Leute quasi ein fertiges Produkt haben und dann nehmen sie es auseinander, um zu verstehen, wie es funktioniert. So. Und dieses Backwards Engineering funktioniert beim Schreiben so, dass ich eine bestimmte Szene im Kopf habe, die ich schreiben will. Und dazu müssen, keine Ahnung, bestimmte Charaktere zusammenkommen, bestimmte Anforderungen müssen erfüllt sein, irgendwas in der Welt muss passiert sein, irgendwas muss in der Story muss passiert sein, damit ich das so schreiben kann. Damit ich aber nicht quasi mich überraschen lassen muss mit meiner Geschichte und vorangehe und komme dann irgendwo raus, sondern ich will diese Szene schreiben, habe ich die als Ausgangspunkt und überlege mir dann von dort aus zurück, wie ich dann es so schreiben kann, dass ich alle Punkte erfülle, damit ich diese Szene schreiben kann. Also ich erzähle mir sie quasi rückwärts. Wie muss ich meine Schachfiguren platzieren, damit ich genau dahin komme, um diese coole Szene schreiben zu können? Und wo mir das zum Beispiel untergekommen ist, ich höre regelmäßig einen Podcast, der nennt sich Fake Doctors, Real Friends. Und zwar ist das ein Podcast zur Serie Scrubs, kennt ihr bestimmt. Und der ist entstanden während Corona. Und da haben die beiden Hauptdarsteller, also JD und Turk, also die Schauspieler, die gucken quasi nochmal jede Folge an, rewatchen das und sprechen dann drüber und erzählen von ihren Erlebnissen am Set oder wie bestimmte Gags sich ausspielen oder wie das gealtert ist und lauter so Zeug. Und da hatten sie auch den Showrunner, den Erfinder schon im Podcast und der hat von diesem Backwards Engineering erzählt, dass sie bei einer bestimmten Figur, bei einer Nebenfigur, gewollt haben, dass sie irgendwann stirbt und haben dann schon in der ersten Staffel in einer Folge schon quasi den Samen ausgesät, damit sie das irgendwann so erzählen können. Und der hat das auch Backwards Engineering genannt. Also es ist wohl ein Ding, das Leute beim Schreiben machen.
Das System oder die Methode, das System, also das Backwards Engineering, nicht mit dem Begriff, aber anders, fällt mir der Name nicht ein, aber auch das mit den Brotkrumen zum Beispiel, findet man auch in jedem guten Schreibratgeber. Also es war jetzt für mich nichts ganz Neues. Das sind so wohl gängige Mittel, aber wenn du von selbst quasi dir das erarbeitest, dann steckt da ja schon viel Gehirnschmalz drinnen. Das finde ich gut. Vor allem, wenn dann so ein Typ von der Serie dir erzählt, wie sie da hingearbeitet haben, dann freut man sich so, man fühlt sich gleichzeitig ertappt und man denkt sich aber auch, oh, wie geil seid ihr denn?
Ja, das war dann so auch dieser Moment, wo ich dachte, okay, der Typ ist relativ bekannt, der hat schon mehrere gute Serien geschrieben. Okay, wenn der das sagt, dass sie das auch machen, voll geil. Also da ist mir dann auch aufgefallen, dass solche Methoden, dass sich Autoren und Autorinnen solche Methoden einfach, glaube ich, auch erarbeiten. Und ich glaube auch, dass so jemand wie der Eiichiro Oda, der One Piece schreibt, der ja einfach, der sowas machen muss, auf die Länge, auf die er seine Geschichte ausgewalzt hat, dass er sowas macht, wie sich Brotkrumen fallen lassen oder Backwards Engineering, weil anders kann ich mir es nicht erklären, dass er so eine riesige Geschichte erzählen kann.
Ich bin ja ein großer Fan von Backwards Engineering. Wenn ich irgendwas schreibe, dann habe ich meist immer das Ende im Kopf quasi. Ich habe, wenn ich Ideen ausarbeite, habe ich immer diesen Twist, dieses am Ende, dieses Ha, eigentlich ist das und das hier der Fall. Das ist immer meistens das Erste, was ich habe, wo ich hin möchte. Und dann will ich immer dahin arbeiten. Und das Hinarbeiten ist für mich dann immer das Schwierige, weil die Ideen klingen dann zwar geil, aber es ist so verflucht schwer, das umzusetzen. Es muss ja in sich alles irgendwie stimmig sein. Und das hatte ich jetzt ewig mit einer Kurzgeschichte. Ich schreibe ja über zu meinen zwei Zauberern und ich will nicht spoilern, nicht zu viel verraten, aber der eine Zauberer muss halt aus seinem Haus, weil er zu ersticken droht. Und ich dachte mir, wie ums Verrecken macht er das? Wie kommt er da raus? Ich hatte die Lösung, aber ich bin halt, ne, dieses eine Hilfsmittel, da bin ich ewig nicht drauf gekommen. Und dann passiert es halt, dass man plötzlich Sachen, die man zuerst gar nicht im Kopf hatte, dazu erfinden muss, damit es dann klappt, was man möchte.
Ja. Du solltest mal, und damit erfülle ich jetzt meine Quote, Jojo weiterlesen, weil genau das macht der mit seinen Kämpfen auch. Ich glaube zwar nicht, dass der Araki-Sensei, also der Mangaka von Jojo, das so vorwärts, also rückwärts plant, aber ich habe das Gefühl, der schreibt sich manchmal bewusst in eine Ecke, dass er mit irgendeiner total verrückten Idee kommen muss, um sich da wieder rauszumanövrieren. Und die Kämpfe in Jojo sind im Prinzip auch genau wie solche Rätsel, weil nicht alles runterkommt auf Leute schlagen sich die Köpfe ein mit ihren Stands, mit ihren Geistern, sondern das sind auch oftmals irgendwelche, da kommen Fertigkeiten zum Tragen, die gar nichts mit Kämpfen zu tun haben und auf einmal ist dieser Kampf ein Rätsel, wo irgendjemand irgendwas fünfmal um die Ecke denken muss, um da rauszukommen und das klingt ganz genau so.
Wie steht es um das Rätsel Seidenfinger? Weil wenn wir jetzt über Backwards Engineering sprechen, da hast du ja in deinem zweiten Buch auch Backwards Engineered. Hast du da ein Beispiel?
Da wusste ich zum Beispiel, das Finale von Band 2, das spielt auf einer Baustelle. Und da war mir klar, wie das sich ausspielen soll. Und da bin ich tatsächlich auch damals durch One Piece drauf gekommen. Und zwar gibt es da relativ früh in der Geschichte eine Stelle, wo Nami vermeintlich Lysop absticht und sticht sich aber stattdessen in die Hand und schubst ihn ins Wasser, um ihn zu retten. Das ist, wie gesagt, relativ ziemlich früh in der Geschichte. Und das fand ich ziemlich cool. Und sowas Ähnliches habe ich auch gemacht in seinen Finger. Und zwar ist es so, dass ich wollte, dass Janus Rin absticht. Fake, dass die Leute halt denken, oh Gott, der stirbt. Aber dabei ist es gar nicht so. Und dazu musste ich ja erstmal die Schachfiguren so platzieren, dass quasi der Bösewicht da ist, dass Janus und Rin da sind und sie sich zumindest so vertraut sind, als dass Rin Janus vertraut, dass der ihn nicht absticht. Und dann kommt es in der Szene ja dazu, dass Janus stattdessen getötet wird von einem Bolzen, von einem Armbrustbolzen. Und da musste ich dann quasi auch, dass ich wusste, das soll im Finale passieren. Oder das passiert eigentlich noch kurz bevor die Finalschlacht ins Rollen kommt. Und von dort aus musste ich mir überlegen, okay, wie komme ich dahin? Wie schaffe ich es, den Bösewicht und Janus sich gegenüberzustellen, obwohl die sich vorher nie gegenübergestanden sind? Wie schaffe ich, dass Rin und Janus eine gemeinsame Beziehung oder eine freundschaftliche Beziehung zueinander haben, dass die diese Nummer durchziehen? Und das von dort aus bin ich dann quasi zurückgegangen bis zum Anfang des Buches und habe mir dann halt Szenen aufgeschrieben, die eben genau dahin führen, damit das eben nicht komisch wirkt für die Lesenden, dass sie dann sagen, hä, aber warum steht er jetzt vor dem Bösewicht und hä, warum machen die jetzt, warum verarschen die den so, warum vertraut er denen? Und da habe ich das zum Beispiel angewendet. Also Backwards Engineering lohnt sich bei kleinen Szenen, wenn man irgendwie so kleine, coole Szenen im Kopf hat oder eben wie bei mir bei Finalszenen, wie komme ich denn eigentlich zu dem Finale hin, das eigentlich in meinem Kopf relativ cool ist.
Das sind ja aber Bücher, ne? Keine Kurzgeschichten, wo du auf den Plotpunkt XY hinkommen musst, sondern das sind ja wirklich Bücher, wo du dann, wie du sagst, nochmal zum Anfang gehst und da schon was vorbereiten musst. Und du hast gesagt, du hast die Notizen gemacht. Also dann arbeitest du bei Papyrus mit den Notizzetteln oder würdest du jedem Autor empfehlen, sich ein Whiteboard zu kaufen und dann so einen Zahlen, so einen Zeitstrahl anzulegen mit Punkten, die da und da passiert sein müssen, damit dann 2025 die beiden zusammenführen? Was ist deine geile Vorgehensweise?
Ich glaube, das funktioniert bei jedem anders. Also ich habe es bei Gelbauge mit Zeitstrahlen probiert. Das hat für mich nicht funktioniert, weil es mehr Aufwand war als Ertrag. Ich habe mittlerweile mir tatsächlich einen eigenen Zeitstrahl. Es gibt den Papyrus, das ist ein Autorenprogramm. Da gibt's so ein Denkbrett, nennt sich das. Da kannst du dir wie so eine Mindmap anlegen, ne? So eigens anlegen und Fädchen ziehen und so, wie was zusammenhängt. Da habe ich mir jetzt einen eigenen Zeitstrahl angelegt, aber der gilt tatsächlich für die komplette Reihe. Also es ist ein riesiger Zeitstrahl, wo nur die wichtigsten Ereignisse drauf sind. Und ich habe das da so gemacht, dass ich quasi mir Szenen angelegt habe und habe denen dann eine Farbe gegeben. Also das Finale ist blau. Und dann habe ich überlegt, okay, was muss passieren, damit dieses Finale so zustande kommt? Janus muss dem, muss mal Praxis gegenüberstehen, dem Bösewicht. Was muss ich dafür tun? Dann habe ich halt quasi alles, was zu diesem Finale, zu dieser Szene hinführt, auch blau gemacht, damit ich quasi nachvollziehen konnte, okay, die Szene braucht es, damit ich im Finale halt zu diesem Ergebnis komme. So hat das für mich funktioniert. Ich bin aber auch jemand, der sehr wenig visuell funktioniert. Ich habe alles im Kopf. Mir fällt es sehr leicht, mir Sachen zu merken und Sachen in Verbindung zu setzen und mir Sachen auszudenken. Aber da habe ich einfach mit Farben gearbeitet. Also alles, was auf diese eine Szene hingearbeitet hat, war dann halt einfach blau.
Ja, easy peasy.
Es gibt schon so bestimmte Notizzettel, die Leute oder Autoren und Autorinnen machen, die so lange Geschichten erzählen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Oda für One Piece irgendwo festgehalten hat, was er noch unbedingt erzählen will oder muss. Aber ich glaube auch, dass Leute, die wirklich planen, so eine lange Reihe zu schreiben oder es schon getan haben, vieles davon im Kopf haben.
Das Ding ist ja, wenn ich so eine Frage stelle oder wenn in anderen Podcasts, in Interviews diese Frage gestellt wird, dann erwartet man vom Autor so eine magische Antwort, die man auf sich selbst übertragen kann. Und geil wäre natürlich, wenn du gesagt hättest, ich habe irgendwas ausgeflippt, ist keine Ahnung, bei mir hängt ein Besenstiel an der Wand und an diesem Besenstiel habe ich mit Wäscheklammern Zettelchen befestigt und diese Zettelchen schiebe ich dann immer so hin und her, je nachdem, was gerade in dieser Welt passiert. Aber manchmal ist es doch so einfach so, ja, ich weiß halt, was in meiner Geschichte passiert, deswegen merke ich es mir.
Ja, ich glaube einfach, wenn man über Jahre hinweg in seiner eigenen Geschichte steckt mit dem Kopf, ich glaube, das graviert sich einfach in die DNS ein. Also vielleicht ist das noch ein ganz hilfreicher Tipp, der dem einen oder anderen hilft. Es gibt in Social Media sieht man es ganz oft, dass AutorInnen sich solche Moodboards erstellen. Also halt solche Bildercollagen mit Stimmungen, mit bestimmten Bildern, die eine bestimmte Stimmung vermitteln. Und es hilft dem beim Schreiben, in Stimmung zu kommen und darauf hinzuarbeiten. Das funktioniert für mich nicht. Aber ich habe zum Beispiel ein Mindboard. Ich habe zwei Files und eins heißt Zitate offen. Da stehen Zitate drin, die ich irgendwann mal gelesen oder gehört habe, die ich cool fand. Unten drunter, welche Figur das sagen könnte und wann. Nicht immer, aber relativ oft. Und dann habe ich noch einen File, wo ich die benutzten Zitate reinschiebe. Und das sind so Sachen, die kicken mich. Und dann denke ich mir, okay, diesen Einsatz, den könnte mein Bösewicht sagen. Und dazu muss das und das passiert sein. Und dann habe ich quasi schon meine Ausgangsszene. Und von dort aus weiß ich, ich will dieses coole Zitat so ähnlich unterbringen. Also sinngemäß, nicht 1:1, aber sinngemäß. Und dann muss ich darauf hinarbeiten. Aber was tue ich damit? Also es ist quasi ein Pfeil mit Zitaten, wo jedes einer Szene zuzuordnen ist, wo ich darauf hinarbeiten will. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen da draußen?
Ja, ich zum Beispiel habe ein Moodboard, aber fürs Leben, nicht fürs Schreiben. Und ganz oben rechts ist das Lull-Logo. Links daneben ist ein Buchcover. Mehr möchte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht verraten. Und links daneben ist ein offenes Buch mit einer Tasse Kaffee, wo steht "It's always a good time to read". Ja, ich bin da so ein bisschen romantischer unterwegs. Probiert es doch einfach mal aus, so wie der Max es sagt, weil ich finde nämlich solche Zitate, wenn man die aus irgendeinem Buch liest oder so und sich denkt so, wow, ist das ein geiler Satz, warum habe ich den nicht geschrieben? Dann hat man das irgendwie immer mit sich und dann denkt sich so, oh, das ist jetzt der Moment, wo ich sowas droppen kann. Ja, finde ich, ja, ist eigentlich eine ganz coole Vorgehensweise.
Wobei ich das nicht denke, warte mal, ich mache jetzt mal...
Dann machst du es falsch. Nein, Spaß.
Also nicht, dass ich denke, dieses Zitat habe ich nicht gesagt, weil das ist so, viele Zitate in Büchern, die man cool findet, sind wahrscheinlich Sachen, die AutorInnen einfach so aufschreiben, die sich jetzt nicht sagen, oh, ich will genau dieses Zitat schreiben und dass die Leute es cool finden. Ich glaube, es ist mehr umgedreht, dass die Leute Sachen cool finden, die man geschrieben hat, aber man ist sich darüber gar nicht im Klaren, dass das ein cooles Zitat ist. Deswegen, wenn ich ein Zitat lese und denke mir, ey, das ist cool, dann habe ich meistens schon eine Figur bei mir im Kopf, die das sagen könnte, zu der dieses Zitat passt und die ich dann, dass ich dann so oder so ähnlich in der Geschichte unterbringen kann. Also ich habe mir neulich, das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, das war, glaube ich, aus einem Fallout-Spiel, da sagt jemand, Ketten werden verdient, nicht erzwungen. Und dann dachte ich mir, boah, was ist das denn für ein geiler Satz? Ketten werden verdient, nicht erzwungen. Und ich denke mir so, boah, das würde auch zu meinem Bösewicht irgendwie passen. Also schreibe ich mir das hier irgendwie auf, weil dieses Zitat ja auch eine gewisse Aussage hat. Ich werde dieses Zitat vermutlich nicht 1:1 so dranbringen, aber es passt zu dem Charakter meines kommenden Bösewichts. Also lasse ich das erstmal da stehen und werde es dann vielleicht in abgeänderter Form oder so ähnlich lassen, werde ich ihn auch sowas sagen lassen, wenn es halt passt. Und dann habe ich schon meine Ausgangsszene, wo ich dann mal hinarbeiten will. Wo ich jetzt noch nicht genau weiß, wann ich das sage, sondern wenn es halt passt. Aber es ist zumindest eine Szene, wo ich weiß, okay, das sagt er wahrscheinlich zu jemandem, der unter ihm steht oder so. Das ist so ein Satz, den jemand so mentorartig sagen würde. So. Und dann habe ich schon eine gewisse Szene im Kopf und auf die arbeite ich dann hin.
Behem, sage ich da nur. hast du noch einen Tipp?
Es gibt noch einen letzten Tipp und das ist mehr so ein, den habe ich mir nicht erarbeitet, sondern das ist was Natürliches, in Anführungszeichen, das man bei Reihen beachten muss. Also Schreibtipp Nummer 3, das habe ich vorhin schon angeteased. Eine Buchreihe muss im besten Fall immer eskalieren. Also es muss immer größer, schneller, weiter werden. Das funktioniert jetzt nicht bei so episodischem Erzählen, weil du da ja quasi immer, jede Episode ist eine einzelne Kapsel, die in sich geschlossen stattfindet. Aber wenn du jetzt eine Buchreihe hast, was eine große Geschichte hat, dann muss der Plot größer werden. Weil wenn es nicht größer wird, dann wird es auch nicht spannender. Es gibt da noch eine Ausnahme, die erzähle ich gleich. Bei den Polis-Chroniken kann man das zum Beispiel ganz einfach an den jeweiligen Finals von den drei Büchern erkennen. Ne? Das Finale von Gelbauge, das war so ein Heist, da klauen sie den Strahlenspeier aus der Zuflucht. Das heißt, das ist ein Finale, das ist gar nicht so, es gibt keine Schlacht oder sowas, sondern es ist ganz klein, eine kleine Gruppe von Leuten, dringt in den Herrschersitz ein, muss was klauen, was total schwierig ist. Leute werden verletzt, Leute sterben, sie schaffen es trotzdem am Ende. Das war das Finale, alles gut. Das Finale von Band 2 ist ein Zusammentreffen von zwei Gilden, die sich die Köpfe einschlagen, jetzt mal ganz salopp gesagt, da passieren natürlich noch andere Sachen, aber das ist dann eine kleine Schlacht und das Finale von Band 3 von Necropolis, da geht es dann wirklich um eine Schlacht in der Stadt, wo dann auch der Plärrer halbwegs eingerissen wird, wo es dann eine riesige Maschine gibt, die Sachen kaputt macht, wo dann halt wirklich, da habe ich glaube ich, das Finale dauert 50 Seiten, knapp 50 Seiten, wo dann wirklich gekämpft und überlebt wird, wo dann halt ein Teil der Stadt in Mitleidenschaft gezogen wird.
Ich habe mir hier noch ein paar Beispiele aufgeschrieben, wie man dann eben eskalieren kann. Mhm. Vielleicht findest du da Polis auch wieder. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, lass im Laufe der Geschichte zum Beispiel einen treuen Begleiter sterben oder jemand, dem wir vertrauten, entpuppt sich als Feind, ne? Und ja, dann endet das Buch, nächstes Buch geht weiter. Und generell einfach mal alle Paradigmen, alle Regeln, die gezählt haben, nach links drehen. Oder in dem Fall zum Beispiel, also nicht in dem Fall, zum Beispiel, ihr habt einen Zauberer, der irgendwas kann und dann passiert etwas und auf einmal hat er diese Kräfte nicht mehr und muss ohne zurechtkommen.
Martin, Das ist jetzt fast, als hätten wir uns abgesprochen. Weil das ist nämlich diese Ausnahme, von der ich eben gesprochen habe, von dieser Eskalation. Wenn du quasi nicht größer wirst und es quasi immer weiter anhebst, diese Eskalation findet ja auch in Maze Runner oder in Tribute von Panem statt. So, ne, erstes Buch ist, in Maze Runner sind sie in dem Labyrinth und kommen raus und stellen fest, die Welt ist größer. Bei Tribute von Panem macht sie bei den Hungerspielen mit. Und will dann das System stürzen, sodass das Hungerspiel, weiß ich, heißt nicht auf Deutsch Hungerspiel? Ich weiß nicht, ihr wisst schon, was ich meine. Dass das auf einmal dann viel größer wird, dass das nur ein kleiner Teil war und dann halt größer werden. Oder wie du es jetzt gesagt hast, Eskalation dadurch, dass etwas auf einer nicht größeren Ebene passiert, sondern so passiert, dass das auf einmal was passiert, was überhaupt nicht im Kontext zu dem steht, was eigentlich gerade in der Geschichte passiert. Also jemand kann was. Und diese Fähigkeiten sind ganz wichtig und auf einmal kann er sie nicht mehr, weil dann wird alles auf den Kopf gedreht. Und das ist eine andere Art von Eskalation und das ist, ich würde jetzt mal behaupten, vielleicht sogar die bessere Art von Eskalation, weil es unvorhergesehener kommt. Kommt natürlich darauf an, was man erzielen will. Also wenn ich, in Polis war klar, ich muss immer größer werden, weil das ja auch irgendwo eine epochale Geschichte ist. Aber halt einfach auch mal so seitwärts in den Plotten die Parade fahren, das ist schon ziemlich geil. Ich habe da neulich einen Post zu verfasst, den habe ich jetzt gerade mal aufgemacht. Und da habe ich jetzt als Beispiel geschrieben, fahrt den Plot seitwärts in die Parade. Euer Prota ist gerade dabei, die Welt zu retten. Auf einmal offenbart sich der beste Freund als Bösewicht. Oder andersrum. Euer Prota hat gerade einen Konflikt mit ihrem Partner beiseite gelegt. Da greifen plötzlich Aliens an. Also wenn du auf einmal einen Konflikt hast, der gar nicht in Zusammenhang mit dem übergeordneten Konflikt steht, um den es gerade ging, sondern ein völlig neues Schlachtfeld aufmacht, dass die Lesenden denken so, was zur Hölle ist jetzt los? Wie geht das jetzt weiter? Das ist auch eine Form von Eskalation.
Ich habe nur eine Frage zu den Polis-Chroniken.
Hi.
Und zwar ganz zum Schluss vom dritten Band. Warst du dann da, wo du hin wolltest, oder musstest du Kompromisse machen?
Nee, ich glaube, dass man irgendwann Kompromisse machen muss, wenn man wirklich eine lange Reihe geschrieben hat, weil man gar nicht Jahre im Voraus vorplanen kann. Aber am Ende von Band 3 von Necropolis war ich genau da, wo ich hin wollte und weiß auch genau, wo ich dann in Band 4 einsetze, wo ich einen kleinen Kniff anwende. Es wird zwischen den Büchern, also zwischen Band 3 und Band 4, einen Zeitsprung geben von wahrscheinlich oder von etwa 50 Jahren. Das heißt, da kann ich dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Tafel abwischen von der alten Kreide und kann was Neues hinschreiben und kann dann aufs Alte aufbauen. Also da kann man dann schon so ein bisschen tricksen, dass man eben nicht alles haarklein fortführen muss. Aber ich war am Ende genau da, wo ich hin will und bin jetzt auch genau da, wo ich hin will, wo ich dann quasi wieder abgehen kann.
Abgehen? Ich hätte so nichts mehr, ne? Hast du noch einen Tipp für uns oder fassen wir zusammen?
Ne, ich habe nichts mehr. Das waren diese drei Schreibtipps. Ich glaube, das ist auch so lang, wie wir darüber gesprochen haben, würden die Leute, glaube ich, auch nicht mehr reinkriegen.
Jo. Dann lässt sich zusammenfassen. Ich glaube, wenn man Reihen schreibt, dann wäre es schon gut, wenn man plottet, oder?
Wenn man ja, es gibt noch, also du kannst auch reinschreiben, wo du Sachen auf den Kopf stellst. Fällt mir jetzt gerade spontan ein, Terminator zu Terminator 2 oder Alien zu Aliens, die Rückkehr. Beides übrigens James Cameron Filme und was der gemacht hat, ist ziemlich geil. Du hast diesen Ausgangsfilm, bei Terminator ist der Terminator der Böse und in Terminator 2 ist der Terminator auf einmal der Gute. Das heißt, der hat eine Fortsetzung geschaffen, wo er einfach die Sachen auf den Kopf gedreht hat. Also wenn ihr eine Geschichte schreibt, und habt die in sich abgeschlossen und denkt euch, aber irgendwie will ich da noch weitermachen, dann dreht eine Tatsache vom ersten Teil auf den Kopf und geht von da aus weiter.
Dem habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Die Tipps habt ihr in der Folge gehört. Lasst eure Brotkrumen fallen. Denkt rückwärts nach, wie komme ich dahin, wo ich hin möchte. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, wenn ihr irgendwelche Anreize oder Beispiele braucht oder gute Beispiele kennt, dann in jede Kommentarspalte reinschreiben, die ihr finden könnt. Ansonsten war es das jetzt mit dieser Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Maxi, wann kommt die nächste Folge?
Martin, ich gucke gerade, wann kommt denn die Folge? Am 22. kommt die Und die nächste Folge 29,5. Die nächste Folge kommt am 12. Juni und die wird ziemlich heiß. Also nicht nur, weil es die Folge 69 wird, sondern wir haben zwei Gäste gleich, wo wir über Liebe sprechen. Ich lasse das mal so stehen, Liebe. Wenn ihr Liebe mögt, schaltet da wieder ein.
Es wird schlüpfrig und bis dahin freuen wir uns natürlich über Feedback, über Sterne auf Spotify. Da kamen in letzter Zeit so viele dazu. Ich dachte echt, jeder Tag ist Weihnachten. Das war sehr schön. Gerne mehr davon und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis denn.
Viel Spaß beim Buch reinschreiben.
Ins Buch reinschreiben?
Ins Buch reinschreiben.
Gut. Okay, Anekdote, Lektorat haben wir jetzt. Ich würde einleiten.
Ja, mach du.
Genau, sorry. Warte, wie fange ich das an? Okay. Max,
Martin.
Bis auf die Erkältung, findest du, ich habe in dieser Folge viel klüger gewirkt? fast schon wie ein Lektor.
Ja, bist du denn ein Lektor?
Haha, okay, ja, nicht mehr lange, oder wenn die Folge draußen ist, habe ich dann schon mein Zertifikat, vermutlich noch nicht, aber bald danach. Ich mache die, Weiterbildung zum Lektor bei der Textehexe und möchte eben dieses Berufsfeld. Ich möchte diesen Beruf ausüben, weil es mir einfach Spaß macht, über Bücher zu sprechen, an Geschichten zu tüfteln und zu werkeln. Und ich informiere mich ja auch immer mehr über Schreibhandwerk und ich dachte, ey, da muss so eine Weiterbildung her. Ich habe da Bock drauf, euch da draußen zu helfen. Und deswegen ist der Maxi bald nicht mehr nur der einzige Lektor in diesem Podcast, sondern hier haben wir dann die geballte Power an Expertise. Was sagst du dazu?
Was der Martin eigentlich sagen will, ist, dass wir ein Lektorat haben und ihr könnt uns buchen für eure Bücher, damit wir die lektorieren.
Das war sozusagen das Foreshadowing und du hast aufgelöst, ja, wir haben auch an einem Lektorat gearbeitet. Es nennt sich lektoratplus3.de. Gebt das so in euren Browser ein, dann findet ihr uns. Wir sind zu dritt. Die Grüße gehen raus an die Aileen. Und wenn ihr ein Manuskript von uns habt, dann her damit. Wir freuen uns, drüber gucken zu dürfen.
Lektorat plus 3 übrigens, ganz witziger Name. Wir haben da ziemlich lang drum überlegt, ne, und wir wollten eigentlich nichts machen so mit Text oder Wort, ne, was man halt so mit Lektorat in Verbindung bringt. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, wir sind zu dritt, lass uns was mit plus 3 machen, auch weil 3 ist eine Zahl, ne, und eine Zahl in dem Lektorat ist, das ist ungewöhnlich, das habe ich damals bei der Weiterbildung bei der Jury auch gehabt. Da haben wir mein, in Anführungszeichen, fiktives Lektorat 42 in Anlehnung auf die Antwort auf alles gemacht. Und wir haben den Titel Level Up für dein Skript. Also es wird bei uns ein bisschen gamey. Wir wollen halt eben nicht diese trockenen Sesselfurzer sein, die im Schreibtischstuhl sitzen und irgendwie Wörter und Buchstaben jonglieren. Wir sind cooler, so, ich hab's gesagt.
Ja, deswegen checkt die, ich lasse es einfach so stehen, passt.
Du kannst zum Schluss nochmal sagen, damit die Leute die URL hören, checkt lektoratplus3.de aus.
Genau. Irgendwie so. Wo sind wir also zu finden? Nochmal zum Mitschreiben. www.lektoratplus als Wort 3.de, Lektorat plus 3.de. Man kann es nicht oft genug sagen und auch nicht oft genug draufklicken.
Ich pack's in die Show Notes.